7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen gemeinsam auf die Themen in der Kalenderwoche 19. Die bringt in politisch aufgeheizten Zeiten eine Debatte über mögliche Zinsschritte in den USA. Hierzulande gibt es frische Zahlen von der Commerzbank und Infineon. Zunächst aber widmen wir uns zwei Schwergewichten hier am Finanzplatz und schauen mal, wie die Deutsche Bank und die Deutsche Börse den Jahresstart gemeistert haben. Das hat sich mein Kollege Franz Kongbui angeschaut. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, die Deutsche Bank und die Deutsche Börse haben beide gerade die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und man muss sagen, die waren ziemlich ordentlich, ne?
Ja, die haben abgeliefert und dabei teils auch historische Rekorde hingelegt. Fangen wir doch mal mit der Deutschen Bank an. Die hat den höchsten Quartalsgewinn seit 14 Jahren erzielt.
Das ist ja erstmal ordentlich. Was waren denn die Treiber für die Entwicklung?
Ja, im Wesentlichen das Handelsgeschäft, insbesondere mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen. Da sind die Erträge um 17% auf fast 3 Milliarden Euro gestiegen. Und das ist Rekord. Dazu muss man wissen, das Aktienhandelsgeschäft hatte die Deutsche Bank vor Jahren an BNP Paribas abgegeben. Also liegt jetzt der Fokus im Handel auf Anleihen und Devisen.
Wenn der Handel so floriert, dann kann man ja davon ausgehen, dass es bei der deutschen Börse Ähnliches zu vermelden gibt, ne?
Ja, das stimmt. Die Nettoerlöse bei der deutschen Börse im Segment Trading and Clearing, die legten bei dem Börsenbetreiber um 12% zu auf gut 601 Millionen Euro. Und besonders dynamisch war hier der Bereich Wertpapierhandel. Da sind es plus 37% auf 46,8 Millionen Euro.
Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, inwieweit lässt sich dieser Erfolg denn in die Zukunft fortschreiben?
Tja, genau. Also Finanzchef Gregor Pottmeyer, der hat durchblicken lassen, dass eine Anhebung der Jahresprognose durchaus möglich wäre. Allerdings vorausgesetzt, die hohe Volatilität hält an. Und CEO Stefan Leitner hat in einer Telefonkonferenz gesagt, dass sich der Trend auch im April stark fortgesetzt habe.
Jetzt ist die Deutsche Börse einer der wenigen Marktteilnehmer, die sich über hohe Volatilität eher freuen unter diesem Aspekt. Die Unsicherheit und die Volatilität liegen natürlich wie so oft wieder an Donald Trump und den allgegenwärtigen Zöllen. Und das treibt ja dann letztlich bei beiden Häusern das Handelsvolumen, ne?
Genau. Im März lag das bei der Deutschen Bank bei über 206 Milliarden Euro. Und das ist das Höchste seit dem Ukraine-Krieg im März 2022. Damals waren es 250 Milliarden. Und im Corona-Schock 2020, da wurde übrigens sogar die 300-Milliarden-Marke geknackt.
Und jetzt ist natürlich die Volatilität etwas, was diese Häuser auch nur begrenzt beeinflussen können. Wie sieht's denn in den anderen Geschäftsbereichen bei der Deutschen Bank aus?
Ja, eben nicht ganz so gut. Im Beratungsgeschäft gingen die Erträge um 8% zurück. Und die Aussichten für M&A, also Firmenzusammenschlüsse und Übernahmen, sowie auch bei Börsengängen, die sind alles andere als rosig. CFO James von Moltke brachte es auf den Punkt, das Vertrauen in die Wirtschaftslage habe sich im April, ich zitiere, recht dramatisch abgeschwächt. Und Unsicherheit, das wissen wir, ist nun mal Gift für langfristige Transaktionen.
In der nächsten Woche wird es einmal mehr in den USA spannend. Da trifft sich der Offenmarktausschuss, der regelmäßig die weiteren Zinsschritte bespricht. Und auch dieses Thema ist, wie so viele zurzeit, jetzt ein politisches geworden. Was da genau los ist, darüber spreche ich mit Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Hallo Martin.
Hallo Sabine.
Martin, eigentlich gibt es ja die Regel, dass die US-Notenbank unabhängig handeln soll von der Regierung. Jetzt vermittelt Präsident Donald Trump den Eindruck, dass ihm das einigermaßen egal ist, denn er ist den Notenbankchef Jerome Powell öffentlich ziemlich hart angegangen. Wer es nicht mitbekommen hat, erzähl doch mal, was ist da los?
Ja, tatsächlich stört sich Trump schon länger an Powell. Besser gesagt an der Geldpolitik der US-Notenbank und die Kritik personifiziert er eben an Powell, dem FED-Vorsitzenden. Er stört sich daran, dass die Geldpolitik aus seiner Sicht zu restriktiv sei und es eben Zinssenkungen geben sollte. Da hat er immer wieder Kritik geäußert, auch schon bevor er wieder zum zweiten Mal US-Präsident wurde. Aber jetzt natürlich, wo er wieder im Amt ist, ist die Kritik gewichtiger. Und Anfang April ist es nochmal eskaliert, als er auf seinem Netzwerk Truth Social geschrieben hatte, dass Powell Mr. Too Late sei. Das bezog sich auf Zinssenkungen. Da hat er auch nochmal referiert auf die EZB, die ja viel schneller mit Zinssenkungen sei und kräftiger als eben die FED. Und daran solle sich eben die US-Notenbank ein Beispiel nehmen. ignorieren, dass es natürlich auch unterschiedliche Mandate der beiden Notenbanken gibt und auch die wirtschaftliche Lage, da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen, natürlich auch nochmal anders ist in den beiden Währungsräumen. Jedenfalls gab es da Kritik an Powell und auch durchaus Rücktrittsforderungen, indem er eben gesagt hat, er könne gar nicht schnell genug zurücktreten, der Powell. Und wenn Trump es wolle, dann wäre er auch schnell aus dem Amt, der Powell.
Was sagt denn Jerome Powell selber dazu? Der ist ja jetzt als Notenbankchef auch nicht wehrlos, denke ich mal.
Ja, also nach außen auf jeden Fall ist er ziemlich unbeeindruckt auf die Frage eines Journalisten, ob er denn zurücktreten werde, wenn Trump ihn dazu auffordern würde, hat er einfach sehr kurz und bündig mit Nein geantwortet, gefolgt von einem ziemlich grimmigen Blick auch. Also der ist da durchaus entschlossen, dem Druck nicht nachzugeben. Inzwischen hat Trump auch fürs Erste zurückgerudert mit seinen Rücktrittsforderungen, was weniger an Powell und seinen Reaktionen liegt, sondern eben an den Finanzmärkten. Da haben wir nämlich durchaus eine scharfe Reaktion gesehen. Relativ ungewöhnlich sind Aktienmarkt, Anleihenmarkt und der Dollar im Vergleich zum Euro allesamt gesunken, was eben darauf deutet, dass die Finanzmärkte diesen Angriff auf die Unabhängigkeit der Notenbank nicht gutieren, worauf Trump fürs erste Mal Ruhe gegeben hat. Aber es kann sehr gut sein, dass nach der Sitzung in der kommenden Woche wieder neue Kritik kommt.
Jetzt hast du ja schon gesagt, Trump fordert Zinssenkungen, aber offenbar sieht es nicht unbedingt danach aus.
Ja, also ich glaube, in der kommenden Woche kann man sehr stark davon ausgehen, dass wir keine Zinssenkung sehen werden. Dafür ist der Inflationsdruck allgemein noch zu hoch und der Arbeitsmarkt allgemein noch zu robust. Plus wir haben natürlich das Thema Zölle, auf das wir gleich sicherlich nochmal ein bisschen genauer zu sprechen kommen müssen. Und auch das wirkt sich ja aus auf beide Mandate. Aber noch unklar, wie genau, da gehen auch die Meinungen durchaus teilweise auseinander, welcher Effekt vielleicht überwiegen wird. Deswegen, da ist noch unklar, wie es dann mittelfristig weitergeht. Aber ich denke mal, im Mai, also in der kommenden Woche, wird es keine Zinssenkung geben.
Ja, das leidige Thema Zölle, es ist omnipräsent, spielt sicherlich natürlich auch in die Überlegungen des Offenmarktausschusses mit rein. Die Märkte hat Trump ja damit ziemlich in Aufruhr versetzt. Inwieweit ist das jetzt Teil der Überlegungen für die nächsten Zinsschritte? Welche Effekte sind da zu beachten?
Ja, also man muss bei der Fed natürlich beachten, sie hat zwei Mandate, anders als zum Beispiel die EZB, weswegen der Vergleich am Anfang von Trump schon hinkt. Neben der Preisstabilität muss die Fed eben auch auf den Arbeitsmarkt schauen. Und fangen wir mit der Thematik Inflation an. Da ist man sich eigentlich relativ einig, dass die Zölle in den USA erstmal den Inflationsdruck verstärken werden. Die große Frage ist aber, ist das nachhaltig oder ein einmaliger Effekt? Also werden wir jetzt einfach Preissteigerungen von den verschiedenen Firmen sehen. Beispielsweise Adidas hat schon angekündigt, dass sie in den USA die Preise erhöhen werden. Da werden sicherlich viele in den kommenden Wochen, Monaten nachziehen. Ist die Frage, haben wir so einen einmaligen Effekt? Dann wäre es für die Fed relativ einfach, das auch zu ignorieren. Oder werden wir dann eben als Reaktion auf steigende Preise dann beispielsweise auch steigende Löhne sehen, die sich dann wieder erneut in steigenden Preisen, also die berühmte Spirale, ausdrücken könnte. Das wäre dann ein größeres Problem für die Fed. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt auf dem Arbeitsmarkt ist eben die Frage, also man ist sich einig, dass die US-Zölle vor allem die US-Wirtschaft stark beeinträchtigen werden. Es gibt da sogar schon Spekulationen auf eine Rezession, die von manchen auf 40-50% beziffert wird, Wahrscheinlichkeit inzwischen bereits. Da ist auch unklar, ob es so schlimm kommen wird, aber dass der Arbeitsmarkt sich eintrüben wird, ich glaube, davon kann man schon ausgehen. Dann ist eben die Frage, sehen wir einen größeren Anstieg der Arbeitslosigkeit? Das wiederum würde ja dann durchaus nach Zinssenkung rufen. Und dann haben wir im schlimmsten Fall für die Fed eben das eine Mandat, Preisstabilität sagt, keine Zinssenkung, das andere Mandat, Arbeitsmarkt sagt Zinssenkung. Und dann muss man eben abwägen, was wiegt schwerer.
Ist denn da eine einheitliche Linie innerhalb der Gremienmitglieder zu erkennen oder gehen da die Interpretationen durchaus auch ein bisschen auseinander?
Ja, also ich glaube, da gibt es durchaus zwei Lager. Wenn man sich die jüngsten Äußerungen von verschiedenen FOMC-Mitgliedern anschaut, gibt es eben diese eine Riege, zu der Powell gehört, die eben die Inflationsgefahren vor allem gerade betonen und sagen, man muss jetzt mal anschauen, wie sich das entwickelt. Und das zweite Lager, was eben sagt, Arbeitsmarkt, da erwarte ich eine größere Eintrübung und wenn es dann dazu kommt, dann wäre ich durchaus bereit, mehrere Zinssenkungen zu befürworten in diesem Jahr noch. Das heißt, da gibt es so ein bisschen zwei Lager. Ja, muss man, wie gesagt, schauen, wie sich auch die Dinge entwickeln. Ist noch vieles offen.
Jetzt hast du ja gesagt, in der kommenden Woche wird höchstwahrscheinlich erstmal nichts passieren. Wenn wir so ein bisschen die Kristallkugel mal schärfen und auf den weiteren Jahresverlauf schauen, es gibt ja dann im Juni nochmal eine FOMC-Sitzung. Wie sind denn die Chancen, dass vielleicht man da ein bisschen mehr Klarheit hat und vielleicht wirklich auch nochmal zu einer Zinssenkung kommen könnte?
Also die Markterwartungen sind tatsächlich aktuell eine Zinssenkung im Juni und auch viele Ökonomen können sich das gut vorstellen. Ist natürlich schwer, jetzt sich darauf festzulegen, wird sicherlich keiner machen, weil eben vieles noch offen ist. Auch in der Zollthematik ja noch unklar ist, wo gibt es vielleicht Einigung mit verschiedenen Staaten, wo nicht. Wenn es keine Einigung gibt, wie sehen dann mögliche Gegenmaßnahmen aus und dann wieder Gegenmaßnahmen auf Gegenmaßnahmen und so weiter. Wir haben das ja am Beispiel China gesehen, wie es auch durchaus eskalieren kann. Deswegen, da ist halt noch viel auch im Fluss. Und ich glaube, eine große Frage wird eben auch sein, werden wir jetzt tatsächlich eine Rezession in den USA erleben oder nicht? Ich gehe nicht davon aus, aber wie gesagt, es gibt einige Ökonomen, die sich das vorstellen können. Wenn wir eine Rezession in den USA erleben würden, dann denke ich, werden wir auch Zinssenkungen auf jeden Fall und wahrscheinlich auch mehrere sehen. Aber auch das Szenario, dass eben die Inflation sehr hartnäckig ist, die US-Wirtschaft doch mal wieder robuster als gedacht, ist auch denkbar. Und wer weiß, vielleicht sehen wir dann auch längere Zeit keine Zinssenkung, da ist noch vieles offen.
Und bis Juni ist noch lange hin, wer weiß, was Herrn Trump bis dahin noch einfällt.
Eben.
Das ist auf jeden Fall erstmal die Vorschau auf die Sitzung des Offenmarktausschusses in der kommenden Woche. Eine politisch geprägte Sitzung in recht wilden und turbulenten Zeiten. Vielen Dank für die Einschätzung vorab. Das war Martin Pirkel, der währungspolitische Korrespondent der Börsenzeitung. Schön, dass du hier warst.
Gerne.
Wir schauen mal noch auf die weiteren Unternehmensthemen in den nächsten Tagen. Am Donnerstag, da legt Infineon die Zahlen zum bereits zweiten Quartal vor. Der Chiphersteller hat ein gebrochenes Geschäftsjahr, das wechselt immer im September. Und Franz, bei dem DAX-Mitglied könnte es nochmal interessant werden, nicht nur wegen der Unternehmensdaten an sich, sondern auch wegen des, wir sprachen schon drüber, politischen Gegenwindes aus den USA. Ne?
Genau, der allgegenwärtige Donald Trump. Die Infineon-Aktie, die stand zuletzt ordentlich unter Druck. Auslöser war eben Donald Trump, genauer gesagt seine Ankündigung drastischer Zollanhebungen. Das hat bei vielen Anlegern die Sorge geweckt, dass Infineon als größter Halbleiterhersteller Deutschlands mit deutlich höheren Kosten zu kämpfen hätte.
Das ist kein Wunder, dass die Aktie dann federn lassen muss. Der Kurs hat sich ja zuletzt ein bisschen stabilisiert, aber man hat ja immer noch die Unsicherheit über die möglichen nächsten Schritte und das bleibt eine Belastung, ne?
Ja, das ist wie bei vielen anderen auch und gerade deshalb ist der Blick auf die kommenden Quartalszahlen insbesondere interessant. Die Frage ist, wie die Investoren reagieren, wenn Infineon seine Bücher öffnet. Analysten erwarten ja im Schnitt immerhin einen Umsatzanstieg von 5% verglichen mit dem vorherigen 3-Monats-Zeitraum.
Das wäre ja an sich erstmal ein positiver Trend, aber wie sieht es denn dann bei der Profitabilität aus?
Ja, da wird es wohl einen kleinen Dämpfer geben. Die operative Marge soll laut Analystenschätzungen um 0,7 Prozentpunkte sinken auf 16%.
Also Umsatz hoch, Marge runter ist jetzt nicht unbedingt das Traumszenario für Investoren, muss man sagen.
Ja, gerade in so einem volatilen Marktumfeld. Aber langfristig geben sich die Analysten nicht allzu pessimistisch. Die trauen Infineon vor allem in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres wieder mehr Profitabilität zu.
Am Freitag geht es dann wieder im Bankensektor weiter. Die Zahlenvorlage der Commerzbank steht an. Und neben den Erwartungen für das erste Quartal gibt es da ja noch eine größere, durchaus auch spannende Geschichte, die im Hintergrund immer noch wabert. Die potenzielle Übernahme durch die UniCredit.
Ja, wobei der Übernahmekrimi sich im Moment ein wenig hinzieht. UniCredit-Chef Andrea Rochelle spielt seine Karten weiterhin verdeckt. Ob er tatsächlich auf eine stabile Bundesregierung wartet, wie es allenthalben heißt, oder einfach noch mit der parallel geplanten Übernahme der italienischen BPM beschäftigt ist, das ist irgendwie noch offen.
Was ja ein ganz interessantes Detail ist, die UniCredit hatte ursprünglich ja auch eine Quartalspräsentation angekündigt und wollte die Zahlen am 7. Mai vorlegen. Da ist man jetzt aber ein bisschen auf die Bremse getreten. Nächste Woche kommt erstmal nichts, ne?
Genau, also das Ganze wurde recht kurzfristig auf den 12. Mai verschoben. Dann kommen sie also 3 Tage nach der Commerzbank. Als Begründung nannte die Bank lediglich eine verschobene Verwaltungsratssitzung. Es gab keine weiteren Details.
Bei der Commerzbank dagegen, da ist man im Zeitplan für die Veröffentlichung am nächsten Freitag. Die CEO Bettina Orlopp und der Finanzvorstand Carsten Schmidt, die bleiben dabei ihrer Linie erstmal.
Ja, aber die Erwartungen im Vorfeld, die sind eher zurückhaltend. Die Analysten gehen davon aus, dass sich der Zinsüberschuss im ersten Quartal etwas abgeschwächt hat. Und das dürfte sich auch im Konzernergebnis niederschlagen. Die aktuelle Konsensschätzung liegt bei 698 Millionen Euro. Und das wäre ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 747 Millionen Euro.
Wobei man ja sagen muss, die Analystenmeinungen, die gehen ziemlich auseinander dieses Mal, oder?
Das stimmt. Die pessimistischste Prognose liegt bei 530 Millionen Euro. die optimistischste bei 769 Millionen. Und du siehst, das ist eine Riesenspanne, ungewöhnlich.
Ja, in der Tat ungewöhnlich. Wie kommt es denn dazu?
Der Grund für die vorsichtigen Erwartungen dürfte vor allem im makroökonomischen Umfeld liegen, also bei der konjunkturellen Unsicherheit. Die kriegen ja viele Banken derzeit echt zu spüren.
Und ein anderer Punkt, der bei der Commerzbank ja immer noch in den Fokus rückt, ist das Thema Risiken. Wie sieht es denn da aus?
Naja, im Schnitt wird ein Risikoergebnis von minus 151 Millionen Euro erwartet. Und das wäre immerhin doppelt so viel wie die 76 Millionen Euro minus, die die Commerzbank im Vorjahreszeitraum für mögliche Kreditausfälle zurückgelegt hatte.
Also ein spannender Blick auf die Zahlen steht an und wir freuen uns natürlich alle auf das nächste Kapitel im Übernahmekrimi. Commerzbank und UniCredit sind gespannt, wie es da weitergeht. Einige weitere Termine stehen in der nächsten Woche ebenfalls noch an. Am Montag ist ein Börsenfeiertag in China und in Japan und Südkorea bleiben die Börsen jeweils am Montag und am Dienstag geschlossen. Am Montag startet in Berlin dann das Deutsche Forum Sicherheitspolitik. Das wird bis Mittwoch laufen. Und am Mittwoch hält die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, ihre Jahrespressekonferenz in Frankfurt ab. Außerdem am Mittwoch, wie schon erwähnt, die Entscheidung über einen möglichen Zinsentscheid in den USA bei der Federal Reserve, die Pressekonferenz mit Fed-Chairman Jerome Powell, die wird für 20.30 Uhr unserer Zeit erwartet. Die wichtigsten Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft, die finden Sie immer unter börsen-zeitung.de und da finden Sie auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos wie immer natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das wird der Fahrplan für die kommende 19. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war wegen des Feiertags ausnahmsweise bereits am Mittwoch, den 30. April. Die nächste Episode von 7 Tage Märkte gibt es dann am kommenden Freitag wieder. Und dazwischen gibt es hoffentlich, Franz, ein paar ziemlich sonnige Tage.
Ein sonniges Wochenende. Da werde ich schön auf dem Fußballplatz stehen.
Wunderbar. Dann dabei viel Erfolg. Und Ihnen hoffentlich auch einige sonnige Stunden und Tage. Und am nächsten Freitag gibt es die nächste Episode. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.